Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin heute zum ersten Mal hier vorne und ich überlege gerade, ich hoffe, jeder hat eine Bibel da, weil es wird auf jeden Fall einen Tiefgang in die Bibel geben heute und deswegen ist das sehr wichtig. Ich weiß auch nicht, wie gern ihr ein bisschen mitmacht bei der Predigt. Falls das so ist, wäre das eigentlich ganz schön, wenn ihr so ein bisschen nach vorne noch kommt, weil es sind jetzt ganz viele in den hinteren Reihen. Ich glaube, ihr könnt so ein bisschen so eine Reihe nach vorne kommen. Das wäre richtig toll. Traut euch. Komm. Eine Minute gebe ich Zeit. Sehr schön. Also gut, Titel der heutigen Predigt ist Reicht mir Gottes Gnade? Und vielleicht könnt ihr darüber nachdenken, was ihr von diesem Satz haltet oder ob ihr diesem Satz zustimmt. Es wird heute um 2. Mose gehen. Aber bevor wir dorthin gehen, wollte ich euch erstmal eine Frage stellen. Da ist jetzt erstmal nur Hände heben angefragt. Ganz einfache Frage. Glaubt ihr, dass Gott uns nahe sein möchte? Der hebe die Hand. Okay. Und wollt ihr Gott nahe sein? Okay. Wo ist dann das Problem? Wo ist Gott? Wir wollen ihm nahe sein, er will uns nahe sein. Und jetzt, wo ist er? Im Himmel, okay. Was macht er dort? Warum ist er nicht hier, mitten unter uns? Sein Geist ist da. Stimmt. Also es gibt in der Bibel mindestens eine Geschichte, wo Gott tatsächlich runterkommt und das finden wir in 2. Mose 19. Das ist direkt nachdem Gott die Israeliten aus dem Land Ägypten hinausgeführt hat durch das Rote Meer und sie quasi da errettet hat aus dieser Situation. Aber jetzt gibt es eben noch das Ziel, sie zu Kanaan zu führen. Und da kommt dieses Kapitel 19 rein. Wir werden zu Kapitel 33 gehen am Ende, da werden wir nochmal tiefer einsteigen, aber erstmal so ein bisschen Kontext, worum es jetzt davor geht. In Kapitel 19, da haben wir in Vers 10 die folgenden Texte. Da sprach der Herr zu Mose: Gehe hin zum Volk und ordne an, dass sie sich heute und morgen reinhalten und ihre Kleider waschen und auf übermorgen bereit sein. Denn übermorgen wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabfahren und ziehe eine Grenze rings um den Berg und spricht zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur seinen Saumen zu berühren, denn wer den Berg berührt, der ist des Todes. Also sprich, Gottes Gegenwart ist eigentlich hochgefährlich für uns. Wenn er hierher kommen würde, dann würden wir alle direkt sterben. Also Gott hat irgendwie ein Problem, er möchte uns nahe sein, wir ihm, aber das geht nicht so richtig, das ist gefährlich für uns. Und jetzt hat Gott aber einen Plan, was er macht. Das Erste, was er macht, finden wir direkt im Anschluss an diesem Kapitel, da geht es nämlich darum, dass er einen Bund aufrichtet zwischen seinem Volk und ihm. Also er sagt quasi, hey, wir müssen zusammenkommen und eine gewisse Lebensweise zusammen unterschreiben oder uns vereinbaren, das uns erlauben wird, zusammen zu leben. So. Und da kommen natürlich dann auch die 10 Gebote ins Spiel, das ist dann in Kapitel 20 und die folgenden Kapitel bis Kapitel 24. Und das ist das Erste, was er macht. Aber das Problem ist, wir sehen am Ende von Kapitel 24 in Vers 17 immer noch ein Problem. Ich lese mal kurz vor. Die Herrlichkeit des Herrn aber war für die Augen der Israeliten anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Also offensichtlich hat dieser Bund nicht ganz ausgereicht, um wirklich einen Schutz darzustellen. Selbst wenn sie gut leben nach den 10 Geboten, nach all den Vorschriften, es hat nicht gereicht, damit Gott in ihre Mitte kommt. Und deswegen macht er an dieser Stelle jetzt eine zweite Sache. Und zwar stellt er eine Stiftshütte auf. Also so ein Heiligtum, das ist wie so ein Mini-Erlösungsplan, könnte man sagen. Und es hatte ganz, ganz viele Schutzmechanismen. Es hat das Allerheiligste, wo die Gegenwart Gottes ist, außenrum das Heilige, nochmal außenrum der Vorhof. Und später kamen dann sogar noch Leviten dazu. Und Priester gab es auch noch, die eben vermittelt haben und so eine richtige Mauer drumherum gebaut haben, damit die Leute ja nicht verzehrt werden von Gott, von seiner Herrlichkeit. Also ganz viele Dinge. Und darum geht es jetzt in den nächsten Kapiteln, wo Gott Mose aufträgt, wie genau diese Stiftshütte aussehen soll. Und das führt uns bis Kapitel 31. Das ist also dieser ganze Bau der Stiftshütte. Also jetzt haben wir den Bund und die Stiftshütte, zwei Dinge, um das Volk zu beschützen. Und jetzt kommt Kapitel 32. Eine ganz bekannte Geschichte, das goldene Kalb. Was passiert hier? Das Erste, was die Israeliten machen, nachdem sie eigentlich zugestimmt haben dem Ganzen, ist, sie brechen direkt ein Gebot. Und wie wir wissen, ein Gebot gebrochen ist alle Gebote gebrochen. Sie bauen ein Kalb, sie machen einen Götzen. Und eigentlich, wenn man sich genau diese Textstelle anschaut, wie sie den Götzen bauen, sie haben ein Kalb, es ist aus Gold, sie machen quasi Festspiele drum. Das sind alles so provokante Hinweise eigentlich auf das Heiligtum, was wir gerade gehört haben. Da ist ganz viel Heiligtumssprache drin. Hab jetzt keine Zeit, da in Details zu gehen. Aber im Grunde machen sie sich ein alternatives Heiligtum mit diesem Kalb. Also sie brechen den Bund, die Gebote, und sie machen sich ein Fake-Heiligtum. Und dann kommt Mose sogar noch runter und im Zorn zerbricht er die Gebote. Also am Ende dieses Kapitels ist wirklich Trauer angesagt, weil wir als Leser, wir denken uns, okay, Gott hat gerade diese zwei Schutzmechanismen in Stellung gesetzt, um eben zu ermöglichen, das Volk nach Kanaan zu führen. Und jetzt haben sie gerade beide im ersten Moment völlig zerbrochen. Wie kann das weitergehen mit diesem Volk? Also das ist jetzt eine riesige Spannung. Und dennoch, wenn wir dann, noch eine Sache passiert, und zwar, dass Mose vor Gott nochmal einsteht für das Volk und nochmal betet und sagt, okay, ich werde mal schauen, was ich für euch tun kann. Er hat das goldene Kalb vernichtet, er hat alles getan sozusagen, um das Volk wieder reinzumachen. Und dann in 32, Vers 32, ist dieses ganz berühmte Gebet von Mose, wo er sogar zu Gott dann spricht, und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wo nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Also ein unfassbar wunderschönes, erstaunliches Gebet, wo Mose wirklich sagt, hey, mir ist das Leben von den Israeliten wichtiger als mein eigenes Leben. Das Problem ist mit diesem Gebet, es funktioniert tatsächlich nicht, weil ein Vers weiter sagt Gott zu Mose, wer sich an mir versündigt, den tilge ich aus meinem Buch. Also geh hin und führ das Volk dorthin, wo ich dir gesagt habe. Also quasi, jeder muss für seine eigenen Sünden sterben. Das wird nicht funktionieren. Ich kann dein Leben nicht nehmen, für das des Volkes. Es funktioniert nicht. Und trotzdem, wenn wir dann in Kapitel 33 gehen, das Erste, was wir lesen, ist, dann sprach der Herr zu Mose, gehe, zieh mit dem Volke, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, von hier hinauf in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe. Da ist jetzt die Frage, gut, wie ist das jetzt möglich? Es ist doch alles kaputt. Es geht doch nicht. So, und da passieren ein paar Sachen, die Israeliten müssen ihren Schmuck ablegen, sie müssen sich reinigen, sie müssen sich heiligen und dann kommt auch eine ganz spezielle Stelle, die wir uns gleich anschauen werden. Aber gleich vorweg, ich will noch schnell vorschauen, was danach passiert. Denn es passiert eigentlich was sehr Erstaunliches. In Kapitel 34 werden neue 10 Gebote gemacht. Und in Kapitel 35 bis 40 wird die Stiftshütte gebaut. Und Gottes Gegenwart kommt hinein und es wird klar, okay, das Ganze funktioniert. Die Frage ist, wie ist das möglich? Was sogar noch krasser ist, davor hat Gott eigentlich versucht, ein bisschen den Kompromiss zu machen und gesagt, okay, wir werden ein Zelt der Begegnung haben, das soll außerhalb des Lagers sein und dann werde ich dorthin kommen. Aber dieses Zelt der Begegnung, das wird nie gebaut, sondern tatsächlich gibt es nur das eine Heiligtum und dort kommt die Gegenwart Gottes rein. Also es wird alles wiederhergestellt, was kaputt gemacht wurde. Und jetzt ist die Frage, wie ist das möglich? Und was dazwischen kommt, sind eben diese Verse aus Kapitel 33, die wir uns jetzt näher anschauen wollen. Genau, und da haben wir jetzt ab Vers 12. Und jetzt bitte gut mitlesen, weil hier wird's interessant. Also Vers 12. Und Mose sprach zum Herrn, siehe, du befiehlst mir, dieses Volk hinaufzuführen, doch hast du mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Nun denn, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deine Pläne wissen, damit ich dich erkenne, auf dass ich Gnade finde in deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Meine Frage, fällt euch hier etwas Komisches auf in diesem Text, wenn ihr den so liest? Liest gern nochmal Vers 12 und 13 für euch. Fällt euch was auf? Also, der Herr spricht zu Mose, ich kenne dich mit Namen, du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Und dann sagt Mose in Vers 13, wenn ich Gnade gefunden habe, so lass mich doch deine Pläne wissen, damit ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen. Also was jetzt, hat Mose Gnade gefunden oder hat er es nicht gefunden? Er scheint sich irgendwie nicht sicher zu sein. Und jetzt ist auch die Frage, ja, was ist denn der Unterschied zwischen dem ersten Gnade und dem zweiten Gnade? Also wir sehen im ersten, dass Gott einfach Mose sagt, hey, du hast Gnade gefunden. Und im zweiten verbindet Mose seine eigene Gnade auch mit dem Volk. Er sagt, damit ich erkenne, dass ich Gnade finde in deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Das ist jetzt noch nicht so klar, aber das wird jetzt noch klarer, wenn wir weiterlesen. Vers 14, er erwiderte, mein Angesicht wird vor dir hergehen und ich will dich zur Ruhe bringen. Und dieses Wort Ruhe eigentlich in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, das ist dasselbe Wort, was Paulus dann im Hebräerbrief nutzt, um eben diese finale Ruhe zu zeigen. Also im Grunde das ewige Erbe, das ewige Reich. Und also Gott sagt damit quasi, ich werde dich, Mose, ins verheißene Land führen und damit auch impliziert, ich werde dir ewiges Leben geben, du wirst das wahre Reich erben. Also eigentlich was total Schönes. Und dann aber in Vers 15 kommt die Reaktion. Er sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht mitgeht, so lass uns nicht von hier hinaufziehen. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich und dein Volk Gnade gefunden habe in deinen Augen, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst und dass ich und dein Volk sofort allen Völkern auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Und hier wieder dasselbe, fällt euch da wieder was Komisches auf? Also Gott hatte gerade gesagt, hey Mose, ich werde dich zu dieser Ruhe führen. Und jetzt sagt Mose, Naja, aber wenn dein Angesicht nicht mitgeht, ja, dann lass uns nicht von hier wegziehen. Ist das nicht komisch? Er hat doch gerade gesagt, er würde mitgehen. Und hier merkt wieder den Unterschied. Der Unterschied ist, in Vers 14 sagt Gott, mein Angesicht wird mit dir mitgehen. Ich werde dich ins Land führen. Und was sagt Mose? Ah ja, es geht aber nicht um mich. Ich möchte, dass du uns mit in dieses Land führst. Merkt ihr das? Also er verbindet die Gnade, die er selbst empfängt, mit der Gnade seines Volkes. Es reicht ihm nicht, wie davor auch in 32,32, es reicht ihm nicht, einfach selbst alleine in dieses Land zu gehen, sondern er sagt, nee, wenn du mich rettest, dann musst du auch dieses Volk retten. Und wenn ich Gnade gefunden habe, dann muss auch dieses Volk Gnade finden. Das sehen wir ganz klar dann auch in Vers 16. Woran soll man sonst erkennen, dass ich und dein Volk Gnade gefunden haben in deinen Augen, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst? Also Gott sagt, du hast Gnade gefunden. Mose sagt, nee, ich und mein Volk müssen Gnade finden. Sonst gehen wir nicht von hier hinauf. Also eine unglaubliche Sache, die hier passiert. Und daraufhin, dann gibt es noch eine Sache, wo die Herrlichkeit des Herrn nochmal vor Mose vorbeigeht. Und dann kommen eben diese ganzen Dinge in 34, 35. Der Bund wird wieder aufgestellt, die Gebote werden wieder hergestellt, die Stiftshütte wird wieder gebaut und alles ist wieder gut. Und das alles, weil Mose gesagt hat, reicht mir Gottes Gnade? Auf keinen Fall. Uns reicht Gottes Gnade. Ja, ich weiß nicht, mit wem ihr euch in dieser Geschichte identifiziert. Ob ihr sagt, naja, irgendwie ist mir Gott nicht nahe. Er fühlt sich vielleicht sogar an wie ein verzehrendes Feuer. Und zu euch möchte ich heute sagen, wir haben im Himmel jetzt einen Fürsprecher namens Jesus Christus. Und er hat auch gesagt, deine Gnade ist für mich nicht genug, sondern das Volk muss mit mir gehen. Ich werde nicht alleine leben, wenn nicht mein Volk mit mir geht. Und deswegen ist er auf die Erde gekommen und ist für uns gestorben und hat sein Blut genommen und steht jetzt vor dem Vater und steht für uns ein und sagt, Gott, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, wenn das, was ich getan habe auf der Erde, in Ordnung ist, dann musst du auch mein Volk retten. Ja, und vielleicht fühlt ihr euch auch eher wie Mose, dass ihr sagt, ich habe eine gute Verbindung zu Gott. Dann wäre meine Ermutigung, seid Fürsprecher, steht für andere ein. Seid nicht damit zufrieden, dass einfach ihr errettet werdet und andere um euch herum sterben. Sagt, es reicht mir nicht, dass Gottes Gnade für mich allein da ist, sondern ich möchte sie weitergeben, ich möchte andere Leute hineinziehen, ich möchte nicht allein ins ewige Leben gehen. Ja, und in diesem Sinne, vielleicht können wir auch die Rosen, die wir jetzt empfangen, verschenken, weiterschenken an jemand anderen und zeigen, wenn Gottes Gnade für mich genug ist, dann ist sie auch für dich genug. Und dann ist sie für alle genug. Amen.